Was hörst du denn lieber, den Berliner Philharmonikern oder den Berliner Symphonikern?
Das ist eine sehr leichte Frage ausnahmsweise. Ganz klar Berliner Philharmoniker.
Hallo Monique.
Hallo Harry.
Wie geht's dir heute?
Ziemlich gut. Trotz der Hitzewelle, die uns hier ereilt, ausnahmsweise sind wir gar nicht in Berlin, sondern
in Nürnberg.
Alte Heimat.
Für dich alte Heimat, genau.
Ja, ich habe lange ja gewohnt.
Naja. Also gewohnt auch, aber nicht Heimat.
Nicht Heimat,
ich damit sagen.
Okay.
Ja.
Du fühlst dich mal so gar nicht fränkisch,
ne? Nee, also ich habe nichts gegen die Franken, gar nicht, aber nee, Franken, ich habe hier gerne lange gewohnt. Ich glaube, wie lange habe ich hier gewohnt? Boah, 11 Jahre,
also
12 Jahre.
Darfst du jetzt schon selber rausrechnen.
Habe ja in Nürnberg sehr gerne gewohnt, aber Heimat war es jetzt nicht, kann ich sagen.
Für dich schon? Du bist halt doch ein Gelbfüßler aus
dem
Schwarzwald.
Ich bin ein Badenser, genau. Alle liebe Grüße an die Badener. Ja. Ein paar hören ja zu, wie wir wissen. Wir sind heute in Nürnberg, weil ich hatte ein paar Termine und morgen treffen wir uns mit einem lieben Freund, gehen wandern in der Fränkischen Schweiz und haben gesagt, dann kommen wir natürlich sehr gerne nach Nürnberg und bleiben hier bis Sonntag. Und deswegen auch sorry, dass unser Podcast
einen Tag verspätet kommt.
Ich glaube, das ist ganz schön unprofessionell.
Ja.
Weil normalerweise produziert man die, glaube ich, 3 Tage vorher und dann haut man die halt pünktlich raus.
Genau, die hängen dann noch so ein bisschen ab wie gutes Fleisch und dann.
Weil bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wir eigentlich alle Podcasts, die wir rausjagen, die sind quasi irgendwas zwischen 35 und 42 Minuten.
Freshly handmade.
Und gehen dann raus.
Mhm.
Sollen wir auch verraten, wie wir hier sitzen?
Nein.
Also die Monique hat nur noch ein BH an.
Ich habe noch mehr an.
Ja. Was hast du noch an?
Ich habe noch einen Rock an.
Ah ja, stimmt. Einen Rock hast du auch noch an.
Also was hast du denn an? Ich sehe nicht viel von dir hinter deinem großen Mikro.
Ach, Mikro heißt das.
Eine Brille.
Also es ist tatsächlich, es ist so weit. Also es ist, heute ist dieser ominöse 36 Grad Tag, dieser Freitag, wo so unglaublich heiß war.
Und diese Wohnung ist sehr kompakt und
sehr heiß.
Die Luft ist nicht zum Zirkulieren zu kriegen. Wir haben schon den Ventilator angeworfen, aber der ist so laut, dass wir den jetzt wieder ausschalten
ausgemacht
mussten.
Haben. Ja. Und wir haben offene Fenster, das Licht ist aus, dann kommen die Mücken rein, der Fernseher ist an, der spendet uns ein bisschen Licht, da wird irgendwie die EM noch irgendwie berichtet.
Und kommentiert.
Ja. Und dann haben wir hier in der Mitte jetzt unser Mikro und unser schönes Pulti, Mischpulti aufgebaut und sind quasi nackt, weil damit wir, also ihr hört uns nackt zu. Ich fände es eigentlich jetzt nett, wenn alle Zuhörer auch 2 Teile ablegen, so als aus Solidarität.
Ja, aber wenn Sie jetzt das am 2. Weihnachtsfeiertag hören, das könnte auch ein bisschen blöd kommen.
Och, zu Hause ist ja egal. Ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, es ist blöd, wenn du in der S-Bahn sitzt.
Also, nee, auf so Gedanken komme ich nicht.
Heute haben wir Oran im Programm.
Ja, wer ist jetzt eigentlich Oran nochmal?
Ich dachte, du sagst das jetzt.
Nein,
okay.
Ich habe mir jetzt dieses Ei nicht ins Nest legen
lassen. Oran ist unser neuer thailändischer Bekannter. Freund ist vielleicht, der uns ein Interview gegeben hat, den wir jetzt dann zukünftig auch immer wieder mal einladen wollen, damit er in Bangkok vor Ort uns erzählen kann, wie es da so ist. Der lebt nämlich in Bangkok.
Mhm. Und wenn wir nicht vor Ort sind, dann kann er ganz frisch berichten, was es da so zu erzählen gibt.
Da haben wir jetzt schon sowas quasi wie einen, also wie das ZDF-Heute-Journal, die haben dann so
Korrespondenten.
Jetzt haben wir jetzt einen Podcast mit Korrespondenten und internationalen Netflix-Stars und Sterneköchen. Heider Dautz.
Ja. Vielleicht, das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir jetzt einen Tag verspätet senden, dass ihr ein bisschen getröstet seid, weil es ja noch ein Sonderteil des Special Edition mit Gagan Anand gab.
Genau.
Die Tage.
Es ist auch tatsächlich so, dass wir jetzt statistisch gesehen, war das unsere stärkste Woche, was natürlich auch daran lag, dass wir eine konventionelle Episode hatten und die Temples Day-Episode und natürlich die Interview-Episode, dass es statistisch für uns jetzt die stärkste Woche war. Aber gut, das hat auch was mit der Quantität zu tun, weil es halt 2 Episoden waren. Wir haben aber bevor ich da jetzt wild was erzähle, darf ich natürlich nicht vergessen.
Hörerpost.
Dass wir zahlreiches, gutes, zahlreich positives Feedback bekommen haben zu unserem Gagan-Interview. Das ist kurzweilig und interessant und spannend war und der Typ sei wirklich lässig und cool. Ich glaube, das können wir wirklich bestätigen. Der Typ ist wirklich so, wie er in dem Interview war, ne?
Ja, der ist sehr lustig, sehr unterhaltsam und sehr dankbarer Interviewgast.
Ja.
Wir haben ja auch schon das nächste
Ja, das dürfen wir offiziell sagen.
Genau, das dürfen wir schon ankündigen. Ich glaube, Aufnahme machen wir jetzt am kommenden Freitag.
Also falls die Syring-Brüder diesen Podcast hören werden oder wollen oder gerade tun, vielen Dank, dass ihr zugesagt habt. Es war ja wieder nicht so einfach, einen Termin zu finden, was ich total verstehe. Aber ich bin sehr froh, weil diesmal mussten wir nicht nur mit einem Koch hier einen Termin finden, sondern mit zwei Brüdern einen Termin finden. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, kommenden Freitag. Und dieses Interview werden wir aber dann Anfang Juli veröffentlichen.
Ist damit, ja auch nicht mehr lange hin.
Genau. Mitte Juli. Weil wir natürlich gesagt haben, wir können ja nicht die Interviews so Woche für Woche hintereinander raushauen, sondern wir wollen da schon ein bisschen Abstand lassen. Und den dritten Gast haben wir ja auch schon fest bestätigt.
Aber das verraten wir noch nicht.
Nee, das wird nur, aber das wird ein Zwei-Sterne-Koch aus Berlin sein. Und genau, das Interview vom Gagan ist ja auch online. Deswegen haben wir übrigens jetzt auch ein bisschen, um über die Statistik zu sprechen, wir haben indische Hörer bekommen diese Woche. Das liegt ja auch irgendwie nahe. Gagan ist ja Inder. Kalifornien ist dazu gekommen. Ist das der Sunshine State? Nee, das ist Florida, ne? Vorsicht, Herr Steuert, Vorsicht.
Aber Florida ist auf jeden Fall Rentnerland, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall, Kalifornien ist jetzt
dabei. Ist der Florida schon dabei?
Was denn, Florida? Ja, Florida ist schon länger dabei. Okay. Wales und England ist inzwischen auch dabei. Brasilien hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, dass sie dabei sind. Genau, also wir werden immer internationaler. Und bei den Bundesländern in Deutschland führte Berlin.
Unangefochten eigentlich.
Unangefochten, ne? Genau. Mhm. Mit, glaube ich, so 22% sind die relativ weit vorne. Aber zur Hörerpost vielleicht nochmal. Wir haben heute ganz frisch auch den Hinweis bekommen, dass man noch nicht so genau verstanden hätte, wie das jetzt mit dem 10-jährigen Visum funktioniert für die USA. Willst du eine Kurzfassung nochmal sagen?
Nein.
Aber wieso denn? Du bist doch so bei allem Nein, wenn ich dir frage. Nein, das Ei lege ich mir nicht und ja, das kannst du mal erzählen. Ja,
das liegt
ich dachte,
daran,
wir halten hier ein Gespräch.
Aber das liegt daran, dass ich gerade an Le Travail du Negativ arbeiten muss.
Und hä? C'est quoi ça?
Ein erkenntnisphilosophisches Referat wirft seine Schatten voraus und da geht es immer darum, dass man mit dem Negativen und das, was man nicht haben kann, seine Ich-Struktur
aber
aufbaut.
Warum müssen jetzt darunter die Zuhörer und ich leiden?
Naja, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Okay.
Dachte ich mir so. Ja. Nee, wie geht denn das mit dem 10-Jahres-Visum?
Termin machen in Berlin oder Münchner Botschaft.
Oder Konsulat, reicht das?
Nee,
auch?
Eben nicht.
Ah ja, okay.
Und auch nur Berlin oder München. Es geht nicht nirgendwo anders. Termin machen, hingehen, Interviewfragen beantworten, ob man gerne Maschinengewehre sammelt oder Bomben legt. Ich würde vorschlagen, Nein zu sagen an den Stellen. Und dann kriegt man Ausweis mitbringen, dann ist man ja tatsächlich ein paar Tage ohne Reisepass. Und dann schicken die einen den Reisepass wieder zu, wenn man Glück hat. Und dann ist ein Aufkleber drin mit Foto.
Ja, aber der anstrengende deutsche Bürger hat ja nicht so wie du nur einen Reisepass, der hat ja auch einen Personalausweis.
Der braucht denn sowas.
Deshalb ist er ja nicht ausweislos.
Genau. Naja, aber wenn du verreisen willst, also außerhalb der EU bringt er dir nichts. Der Oran, genau das Interview oder seinen Gastbeitrag, den werden wir heute noch laufen lassen. Das Interview haben wir vor ein paar Tagen geführt. Das kommt also jetzt noch dann dazu gleich. Aber bevor wir über den Oran sprechen, der ja tatsächlich einen ganz spannenden Job hatte als Strohkandidat. Habe ich das richtig formuliert?
Ja, ich glaube Strohkandidat.
Genau. Damit, der wird er angezündet quasi. Und bevor wir darüber reden.
Gibt es da nicht so ein Festival, Burning Man oder so, mit Stroh und so?
Ja, ja, da kennen wir sogar jemanden, die wirklich mal beim Burning Man war, als der Burning Man auch noch cool war und nicht nur so ein Konsumscheiß.
So was Überlaufenes.
Ne? Ja, genau. Und das andere ist ja tatsächlich, au, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Habe ich den Faden verloren? Ach nee, habe ich nicht. Ich wollte dich fragen, du hast dich gerade eben für die Berliner Philharmoniker entschieden, richtig?
Ja.
Why?
Gutes Orchester.
Ja, aber warum das andere nicht auch?
Das andere, also die Berliner Sinfoniker, die gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube so um die 50 Jahre oder so.
Oh, das ist ja echt kurz.
Ja, in den 60ern gegründet und naja, also das Berliner Philharmoniker, also die Berliner Philharmoniker, die gibt es schon lang, so 1882 habe ich mal nachgeguckt gehabt, bevor wir jetzt nämlich vor kurzem mal ins Konzert wieder gegangen sind.
Also wir waren jetzt bei den Philharmonikern.
Richtig, ja. Das letzte sind die, Woche die auch, war das, ne? Zu denen auch dieses spannende, interessante, güldene Gebäude gehört, an dem man am Potsdamer Platz vorbeifahren kann.
Ist da nicht das Besondere, und dass dieses Gebäude in Zusammenarbeit mit Herbert von Karajan gebaut wurde? Das heißt, er war unmittelbar dabei, als mit dem Innenarchitekt quasi die Innen, ja, der Ausbau gemacht wurde, wie die Akustik sein soll. Das heißt, die Akustik, die du im Berliner Philharmoniker Konzertsaal hast, ist eine, die nach dem Gusto von Herbert von Karajan bestimmt wurde. Mhm. Weißt du auch, was die andere zweite spannende Geschichte um Herbert von Karajan ist, weshalb er quasi einen Stempel eines Standards gesetzt hat? Sony, CD, sagt er das was?
Nein.
Als es darum ging, dass in den 80er Jahren die CD neu erfunden wurde, ich weiß, viele sagen jetzt so CD, was ist das denn? Stichwort Streaming. Da ging es darum, dass Sony war damals quasi der Erfinder und derjenige, der die Standards für die CD produziert hat. Und die Länge, die Menge an Daten, die auf eine CD passte, waren jetzt bitte mich nicht totschlagen, wenn es nicht exakt stimmt, waren halt 78 Minuten und 15 Sekunden. Und Herbert von Karajan hatte aber eine Symphonie, die ihm total wichtig war, ich weiß jetzt leider nicht mehr welche, die dauerte aber 78 Minuten und jetzt lüge ich 43 Sekunden. Und er war bei Sony unter Vertrag und er hat darauf bestanden, dass sein Stück nicht auf zwei CDs zerschnitten wird, sondern auf eine passt. Woraufhin die Sony-Ingenieure die CD nochmal so optimiert haben, dass sein Stück exakt noch drauf passt. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, wie viele Minuten und wie viele Menge an Daten auf eine CD passt.
Lobst du jetzt noch einen Preis aus für die Hörer, die dann bei der Hörerpost dann auch das Rätsel für uns lösen, welches Werk das ist?
Oh, das ist cool. Das ist eine schöne Aufgabe. Sollen wir dafür irgendwie so einen Jingle laufen lassen? Gott, da kotzen wieder ein paar Leute, wenn ich jetzt hier einen Jingle laufen lasse.
Ja,
ne?
Ich glaube auch. Da gibt's,
aber ich habe diesen einen Jingle, den liebe ich so. Warte mal, den lasse ich jetzt noch ganz kurz laufen. Ah, ja?
Weil Achtung, der ist, Ohren zu.
Der ist aber toll. Soll ich den laufen lassen? Ja.
Berlin is like.
Den meinte ich gar nicht. Oh Mann, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Aber ich glaube, ich schaffe es. Oh Mann, ich schaffe es nicht mehr. Oder doch? Da. Sollen wir eigentlich an der Stelle verraten, dass am Schluss, als es so klack, klack, klack macht und dass dieses ich bin und das klack, klack, klack zwei
Schlagzeugstücke.
Ah, waren das nicht die Stäbchen?
Nein.
Ah, da haben wir meine Sticks geholt vom Schlagzeug.
Ja.
Ah, stimmt. Das haben wir reingeschnitten.
Ich habe darauf bestanden, dass wir das jetzt nicht mit Reis-Essstäbchen machen.
Ah ja, genau, deswegen klingt das so gut. Genau, also liebe Leute, am Ende dieses und das klack, 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 das haben wir noch selber in mühevollem Ehrgeiz zusammengeschnitten. Ja, das ist schön. Vielleicht kann uns jemand recherchieren, welches Stück das war.
So, ich darf aber noch mal kurz dann abschließen, weil eigentlich war das ja die Ausgangsfrage, warum die Berliner Philharmoniker. Weil sie einfach eines der weltbesten Orchester sind.
Ja, aber sind denn die Symphoniker so viel schlechter?
Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich sagen.
Boah, brutal.
Naja, also es gibt schon Unterschiede.
In welchem Haus spielen die eigentlich?
Die haben kein festes Haus, die spielen aber schon überwiegend auch in der Philharmonie.
Okay. Ja, kannst du in zwei, drei Worte noch sagen, was die so unterscheidet?
Ja, also was die auszeichnet, ist, dass die sich als mit einer der ersten Orchester für die Musikvermittlung eingesetzt haben. Also wie bringt man auch Menschen Musik nahe, klassische Musik vor allem, die sonst nicht so viele Berührungspunkte damit haben und machen vor allem sehr viel auch so Kinderkonzerte und solche Sachen. Also die haben damit sehr früh angefangen. Ist ja insgesamt inzwischen ein Trend und man kann ja sogar jetzt Musikvermittlung auch studieren.
Aha. Mhm. Wir waren ja am Samstag, heute ist Freitag, also knapp vor einer Woche waren wir bei den Philharmonikern. Ja. Ganz tolles Konzert, ne? Also einmal Brahms und einmal
Sibelius.
Unglaublich gut. Wir hatten einen sehr, sehr alten Dirigenten. Ich weiß den Namen leider nicht mehr.
Also wirklich alt, ja. Ich habe den vor 25 Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört. Ich den auch schon alt und habe ich gedacht so, echt, der tritt jetzt
noch auf. Aber dir ist schon klar, dass der Altersunterschied halt immer gleich war, ne? Damals wie heute.
Ja.
Also wenn du den damals alt fandest, kannst du den logischerweise auch heute alt finden.
Ja, aber jetzt kann ich ihn greis finden.
Okay. Der war 94?
Herbert Blomstedt.
Mhm. Weißt du was über den? Außer, dass er alt ist.
Ja, ist Jahrgang 27 und ich glaube Sohn von schwedischen Eltern und wie ich finde, ein immer sehr sympathischer Dirigent.
Ja, ja.
Wirkt sehr warmherzig, sehr energiegeladen, auch wenn er nicht mehr ganz so gut laufen kann, aber am Pult selber voller Begeisterung und Elan und hatte dann im ersten Teil beim Sibelius ein digitales Pad vor sich liegen als Partitur, hat es aber nicht benutzt und dann für den zweiten Teil, für die Brahms-Symphonie Nummer 4, hatte er dann eine große konventionelle Papierpartitur da liegen, aber die hat er auch gar nicht mal aufgeschlagen.
Nee, hat er nicht nötig gehabt.
Das hat alles im
Kopf. Ist jetzt eine fiese Frage, weil du bist nicht vorbereitet, aber wie geht nochmal die, was ist das bekannte Stück von der Brahms 4. Symphonie? Das, kannst du das summen? Es ist fies, ich weiß.
Nicht jetzt, dann.
Also kommst du nicht hin, ne? Ich komme nämlich auch gerade nicht hin. Nee, ist egal, schade. Ja. Sonst hätte man den Leuten vorzoomen können, was. Weil das kennen, glaube ich, viele, weil das auch in Filmen und so benutzt wird. Ja. Ne?
Oder in der Schokoladenwerbung?
Ich weiß gar nicht. I don't know. Im Zweifel sagt man immer Versicherung, ne? Genau, also war wirklich schön und vielleicht für die Leute, die noch nicht in der Berliner Philharmonie waren, das Besondere oder das Schöne daran ist, dass man dort Plätze auch kriegt, dass da sitzt man nicht so, wie man das typischerweise kennt, immer hinter dem Dirigenten, also sprich genau vor dem Orchester, sondern man sitzt auch seitlich, sogar zum Teil frontal, das war beim Rahmen von Covid diesmal nicht erlaubt. Und wenn man seitlich sitzt, sitzt man so halb über den Instrumenten. Das ist ein sensationell toller Platz. Gar nicht der teuerste, aber akustisch finde ich damit der beste. Weil die Akustik dann wirklich von unten einen wirklich überwältigt und erstürmt. Und das andere Besondere ist, man sieht den Dirigenten von vorne. Sonst kennt man ihn ja eigentlich nur von hinten, wie da so seine zwei Pinguinschweife so hin und her flattern und die Hände so von links nach rechts fliegen. Aber wenn man ihn von vorne sieht, sieht man so diese helle Begeisterung und die Leidenschaft und das wäre immer meine Empfehlung, wenn man bei den Berliner, wenn man in dem Konzertsaal ist, dass man sich irgendwo seitlich hinsetzt, weil man hat mehr davon, finde ich. Ja.
Und wenn man ein bisschen die Augen spitzt, dann kann man auch die Noten gucken.
Gut, die muss man dann auch lesen können, aber ja, das ist natürlich für dich was anderes.
Aber das macht Spaß,
ja. War wirklich, war ein tolles Konzert und schön, dass man wieder ins Konzert gehen konnte. Halt mit Test natürlich und mit Aha und Maske und so weiter. Und selbst wir mussten getrennt sitzen, insofern, dass zwischen uns noch ein Sitz frei war. Aber es war trotzdem schön, halb voll, würde ich sagen.
Aber dafür voll.
Und dafür dann halt voll.
Halb war es wirklich voll.
Das war quasi ausverkauft. Ne? Mhm. Also war wirklich schön, war ein tolles Konzert. Wir haben heute eigentlich auch uns überlegt, wir wollten so ein bisschen über die Eigenschaften und Besonderheiten thailändischer Supermärkte reden. An dieser Stelle grüße ich die Linda, die noch extra auch als Hörerpost-Kommentar mal gesagt hat, also wir haben das wohl schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir über die Supermärkte sprechen wollen und dann hat sie sofort uns gesagt, mach das unbedingt. Und bei der Gelegenheit habe ich wieder festgestellt, die Begeisterung in fremden Ländern in Supermärkte zu gucken, die haben nicht nur wir, das haben glaube ich viele. Ne?
Genau, das war die Feststellung, dass das...
Unter anderem mal wieder. Thailändische Supermärkte finde ich auch besonders spannend. weil die funktionieren schon anders als deutsche.
Also es ist, man kriegt da Lebensmittel und andere Dinge und dann geht man zur Kasse und kauft die, aber...
Also ich sage auch immer, wenn man beim 7-Eleven reingeht, macht es ding, 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 ding. Und ich sage dann immer da, di, da, 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 da.
Ding, 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 ding.
Da, di, da, 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 da.
Ja, und wenn man dann, weil es ja so heiß ist, man ständig irgendwie frische, leckere Getränke braucht,
Gott, ja.
Dann ungefähr 7 bis 8 Mal pro Tag in irgendein 7-Eleven latscht, dann hat man da wirklich einen Dauerohrwurm.
Der 7-Eleven ist ja quasi... In Bangkok zumindest kann man sagen, kommt der ja spätestens nach 300 Meter wieder. Also dann muss man nie Angst haben, dass man einen verpasst hat. Lauf einfach weiter, dann kommt gleich wieder einer.
Und 7-Eleven heißt auch wirklich rund um die Uhr, ne? In den meisten Fällen.
Ja, heißt rund um, ich wüsste nicht, dass ein 7-Eleven früher zumacht. Ja, der hat rund um die Uhr auf. Und das ist eigentlich sowas wie von der Auswahl her so ein Rewe to go, ne? Ja, so ein
sehr
kleiner
kompakt,
Supermarkt.
Kriegt man aber eigentlich kriegt man alles, nur nicht in der Riesenauswahl, aber ja, die wesentlichen Dinge.
Genau, gibt's. Getränke und auch warme Speisen. Aber wenn man von den größeren Supermärkten ausgeht, da gibt es ja so Carrefour, Tops,
Tesco.
Lotus, so. Dann natürlich die Mall-Supermärkte, die natürlich besonders sind, diese Gourmet-Markets zum Beispiel. Mhm. Und was auf jeden Fall schon mal immer auffällt, ist, thailändische Supermärkte, die gehen definitiv sehr anders mit Fisch und Fleisch um. Das ist auch gewöhnungsbedürftig.
Also man kommt rein und das ist gar nicht so sehr viel anders im ersten Moment, weil es beginnt immer mit der Gemüse- und Obstabteilung. Mhm. Ich glaube, das ist einfach immer attraktiv.
Das ist ja, ne? Psychologisch so, ne? Ja. Weil der Mensch quasi durch das ganze Grün angeregt wird, positiv einzukaufen.
Ja, funktioniert bei mir auch immer.
Ja, stimmt.
Und Gemüse und Obst in thailändischen Supermärkten ist natürlich eine ganz tolle Auswahl, was die heimischen Sachen angeht. Und Ananas und Papaya und Drachenfrucht und hast du nicht gesehen und Kokosnüsse. Da gibt es dann endlich auch mal die blöde Kokosnuss. Und dann gibt es oft noch ein bisschen exotisches, auswärtiges Obst, so wie Erdbeeren und Äpfel und Pfirsiche. Und das ist dann richtig teuer, weil sie das aus Australien importieren.
Australien, Japan, Südkorea, ne? Das Zeug ist dann teuer. Ja.
Und das ist dann
die Birnen kommen oft aus Südkorea.
Ja, mit Vorliebe alles einzeln. In Plastik eingeschweißt.
Das nervt. Also die Supermärkte haben ja vor 4-5 Jahren hatten sie so eine Aktion, ich glaube immer Samstag oder Sonntags, war der Plastic-Free-Day oder wie auch immer. Da gab es halt an einem Tag der Woche mal keine Plastiktüten. Ansonsten hast du jeden Tag 5 bekommen. Inzwischen haben sie es ja komplett
abgeschafft.
Also ja, nicht ganz. Ich glaube, der 7-Eleven gibt ja immer noch Plastiktüten und so. Also es kommt drauf an, aber grundsätzlich die größeren Supermärkte versuchen eigentlich tatsächlich, die Plastiktüten zu vermeiden. Aber das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem leider Bananen auch mal einzeln anpacken, wo man sich fragt, okay, wozu das? Weil da immer noch so diese Tradition des Verpackens, das hat also was mit Edel und Luxus und Gut zu tun, ne, wenn Dinge einzeln verpackt sind. Und deswegen hängt das da noch ganz schwer in der DNA drin. Ganz im Gegensatz zum Fleisch. Also das ist das, was ich vorhin meinte, das ist ein bisschen schwierig. In Thailand liegt der Berg Fleisch im Sinne von Hähnchenfüße, Hähnchenschenkel, Schweinenackensteaks, die liegen offen auf einer Kühlplatte.
Platte. Ist so eine Edelstahlplatte.
Also die ist wirklich schon kalt, ne? Das ist schon so. Aber die ist offen, unverdeckt und
keine Glaswand davor. Nee. Jeder kann drauf husten.
Und man greift halt mit einer Plastiktüte rein, aber es kann wirklich, also jeder nimmt so ein Stück Fleisch, guckt sie an und haut es wieder zurück. Das ist für mich ein bisschen schwer zu ertragen, immer wenn ich das sehe. Mhm. Das mag ich nicht sehr gerne. Ist aber da halt üblich und Standard. Und natürlich, wenn du das Zeug wieder ordentlich garst, ist ja auch alles tot. Sollte man ja eh tun, schon klar. Aber irgendwie habe ich damit, das finde ich nicht schön. Ja, das finde ich nicht so toll. Was hingegen auch wieder toll ist, ist, dass in fast allen größeren Supermärkten zumindest dieses You Shop, We Hunt, also...
Yeah, you Hunt, We Cook.
Was habe ich gesagt? You Shop, We... Oh Gott, nein, also you
hunt
wie cook. Oh ja. Gott, was habe ich für einen Blödsinn gerade gesagt? Das finde ich toll, das liebe ich, das nutzen wir auch regelmäßig, dass man die Sachen kauft und dann an einer Kochtheke abgibt und die bereiten einem das, also wirklich für ein Apfel und ein Ei, also da reden wir jetzt von einem Euro oder was weiß ich was, bereiten die einem das zu, entweder zum nach Hause mitnehmen dann und zu Hause essen oder vor Ort essen. Und dann kannst du dann quasi auch sagen, ja, macht mir halt Nudeln, Pilze, noch als Spinat Beilage irgendwie dazu. Als Beilage dazu. Aber du selber hast halt dann das Fleisch, den Fisch oder wie auch immer ausgesucht und gekauft. Das finde ich immer ganz toll. Das macht mir sehr viel Freude. Ja, und ansonsten finde ich, ist auch immer sehr typisch, dass diese Supermärkte immer auch so eine Art europäisch-amerikanisch-westliche Lebensmittelecke hat.
Ich glaube, das ist immer dann für die Expats gedacht, ja, eigentlich, die sich dann mit den schwer vermissten Sachen von zu Hause versorgen können. Und das ist auch immer ganz lustig, was man dann für eine Auswahl zum Beispiel an deutschen Sachen da findet, ne? Das ist immer so ein kleiner Spaß.
Das nämlich zum Beispiel bei den Gummitieren.
Es ist fast immer Trolli.
Trolli ist eigentlich der führende Hersteller dort, nicht Haribo, ne?
Genau, also die Haribo Goldbeeren sind meistens auch da, aber dann gibt's, wenn es ein bisschen Auswahl gibt, ist mehr Trolli vorhanden.
Ja, und das überrascht einen schon, so wie auch bei der Schokolade scheint Rittersport den besseren thailändischen Import-Export-Deal zu haben als die Milka.
Ja, und es ist dann tatsächlich auch schon englisch beschriftet zum Teil, manchmal aber auch deutsch beschriftet, da frage ich mich immer, wie das dann kommt.
Und ganz interessant ist ja auch, bei der Rittersport ist auch extra immer eine Deutschland-Fahne drauf. Mhm. Also da geht es wirklich auch um die deutsche Schokolade, die jetzt, sag ich mal, was jetzt vielleicht in Mitteleuropa jetzt nicht so berühmt ist, da wird man eher die Schweizer oder die belgische Schokolade hervorrufen.
Aber die findet man dann auch.
Ja. Ferrero Rocher gibt es natürlich auch.
Aber Ferrero Rocher findest du auch wirklich im letzten Dschungeleck, ne?
Das stimmt.
Ich frage mich immer, warum eigentlich, weil diese...
Es muss an der goldenen Verpackung liegen.
Wahrscheinlich.
Das ist einfach so das...
Aber diese Schoko-Nougat-gefüllte Kugel mit der Haselnuss...
Wobei, ich esse es auch gern.
Ja, die ist schon ganz lecker, aber eigentlich...
Dann nochmal mit Nutella tunken.
Nur so ein bisschen...
Ja. Nein, ich esse ja kein Nutella, ich esse das palmölfreie Zeug.
Ein gewaffeltes Nutella-Kügelchen.
Aber Ferrero Rocher essen wir ja auch nicht mehr inzwischen, ne? Fällt mir gerade ein.
Weil der Palmöl wahrscheinlich
dran ist, ja, genau. Ja. Ah, scheiße, okay. Besonders witzig finde ich, dass es, wenn man dann Cornflakes beziehungsweise so halt Müsli-Kram haben will, gibt es dort von der Firma
Hane,
die man schon in Deutschland kennt.
In Deutschland finde ich die aber gar nicht.
Nein, Discounter oder so gibt es die.
Ja.
Das ist halt keine, in Deutschland ja keine High Quality.
Und wir sind auch keine Dauermüsli- und Cornflakes-Esser.
Ja, aber in Thailand ist Cornflakes von Hane.
Echt stark vertreten.
Der Bringer. Also ich kaufe mir die ja dann in Thailand auch, wenn ich länger dort bin, nicht nur für ein paar Tage, weil ich esse die ja so wahnsinnig gern.
Mit Kakadu-Saft.
Mit dem Yakult-Zeug, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, mit diesem Magician, also mit dem Zauberer, der da drauf ist. Wizard, genau. Es ist total lecker, Leute. Also statt Soja oder Mandelmilch oder sowas, Yakult mit dem Hane Cornflakes. Oh, ist das lecker.
Naja.
Weil es so erfrischend und es hat so eine leichte Säure.
Naja.
Ich würde es nicht empfehlen. In Deutschland kannst du es nicht machen, weil das Yakult so teuer ist und da müsstest du ja 4 von den Bechern reinkippen. Aber in Thailand kostet ja dieser Liter nichts. Da kannst du wunderbar Cornflakes mitmachen.
Aber weißt du was? Das kann man auch einfach sein lassen.
Und dann noch ein bisschen Banane reinschneiden.
Melone von gestern und so.
Ja, Melone nicht. Aber also auf jeden Fall Cornflakes von Hane. Seitenbacher findest du noch. Das gibt es auch ganz oft. Ja. Und ganz wichtig natürlich die TGM, ne? Willst du den?
Thai German Meat.
Ja, und zwar wirklich in Deutschlandfahne auch. Ja,
mit Deutschlandfahne TGM. Ja. Wahnsinnig hässliches
überall.
Logo und vorzugsweise sind dann diese Wurstwaren ausgelegt auf einem grell neongrünen Plastikrasen.
Ja. Und man kann es immer wieder probieren.
Warum das immer so eine Wiese ist, als ob die Kuh da noch drauf weiden würde.
Ja, beim Fisch ja auch, ne? Aber um nochmal kurz beim TGM zu bleiben, wir haben ja diese Würste ja auch schon probiert, die schmecken deutsch. Also man muss tatsächlich sagen, und ich weiß, wie in Asien Wurst schmecken kann, nämlich überhaupt nicht nach dem, was wir uns in Deutschland unter Wurst vorstellen oder von mir aus auch Frankreich, Italien.
Aber da musst du nur nach England fahren, ne?
Da schmeckt stimmt, auch keine Wurst mehr. Ja, die können ja auch keine Wurst machen. Ja.
Was können die eigentlich kulinarisch?
Ich will jetzt nicht Fish and Chips sagen, deswegen. Aber
das stimmt, doch, die sind lecker.
Ja, das ist. Und das TGM-Zeug, also Logo hin oder her, das ist lecker. Also das schmeckt wie deutsche Wurst. Ich glaube, haben wir nicht sogar mal recherchiert.
Das liegt ganz viel auch an den Gewürzen.
Das liegt ja auch, ja, natürlich. Und ich glaube auch, dass das ja tatsächlich da, dass da ein deutscher Metzger ja mit drin hängt. Also das schmeckt nicht umsonst wirklich gut.
Was, den haben sie auch verwurstet?
Ja, mit dem drin hängen habe ich es natürlich ein bisschen blöd ausgedrückt, das gebe ich zu. Ja.
Karlauer.
Ansonsten finde ich noch interessant, dass es ja in vielen Supermärkten dann immer diese getrockneten, dieses getrocknete Obst gibt, das kandierte. Und da ist das Besondere eigentlich, die werden, also ich sage wirklich ausschließlich, ich will dieses Wort benutzen, die werden ausschließlich von muslimischen Thailändern verkauft, aus dem tiefen Süden, also so südlich von Phuket wird ja Thailand sehr muslimisch. In Indonesien kommt da ja immer näher. Und Indonesien ist ja das größte muslimische Land der Welt, wenn ich mich nicht täusche, mit über 200 Millionen. Und die haben das einzige Verkaufsrecht anscheinend.
Das ist ein Monopol.
Ja, für getrocknete Früchte. Ja. Schmeckt auch, aber auch geil.
Die sind auch wirklich sensationell lecker. Ja. Und meistens gibt es selten abgepackt, sondern eher in so großen Kübeln. Und dann gibt es so kleine Probierschälchen. Ja. Und dann probiert man sich durch drei Sorten durch und das ist alles so zuckerhaltig, dass das
reicht dann auch schon, ne?
Dann kann man nichts mehr davon kaufen.
Das stimmt. Und das finde ich also auch immer sehr bemerkenswert, dass die tatsächlich immer von denen und ausschließlich von denen verkauft werden.
Mhm. Was ich aber auf jeden Fall ganz gut finde, sind gerade auch in den 7-Elevens diese ganzen süß-salzigen Snacks, die gibt es nämlich in so schönen kleinen Größen. Also man hat da nicht irgendwie die Chipstüte mit 500 Gramm Familienpackung auf dem Schoß, sondern das sind dann kleine, verträgliche Einheiten und man kommt gar nicht so schnell in die Gefahr, viel zu viel davon zu essen.
Und ganz wichtig natürlich, wenn es tendenziell in Deutschland immer eher nach Barbecue, Würzigkeit, Fleisch, Grill
Paprika
schmeckt,
so.
Schmeckt es dort ganz oft natürlich nach Meeresfrüchte, Schrimps, Fisch.
Oktopus.
Also ja, genau. Da haben die Chips gerne mal Fischgeschmack. Da fällt mir auch ein, ganz wichtig ist ja auch, die legen ja auch oft so Gebäck aus.
Mhm.
Und Obacht, da kann es sein, dass was Salziges neben was Süßem, neben was Salzigen, neben was Süßem steht. Also da kann man nicht einfach hingreifen, wenn man meint, okay, das ist die Süßabteilung. Das nächste Brötchen daneben kann schon sofort salzig sein und das wieder nächste kann sofort wieder süß sein. Da muss man wirklich jedes einzelne angucken, um entscheiden zu können, was es ist. Und das Blöde ist, die süßen Sachen wie die salzigen Sachen haben oft die gleiche Farbe. Man erkennt es gar nicht.
Kann auch mal, man kann sich täuschen.
Mhm. Ja.
Aber überhaupt mit dem Gebäck, ne? Also da gibt es ja auch.
Wollen wir auch eher mal separat, glaube ich, besprechen.
Ja, genau. Gebäck machen wir mal separat.
Vor allen Dingen Bread Talk ist da das große Stichwort.
Und eigentlich geht es da vor allem auch um die Füllungen. Ich finde ja, der Teig ist gar nicht so entscheidend.
Und bei dem machen sie schon toll, diesen Hefeteig, ne?
Das ist schon immer alles sehr fluffig. Auf jeden Fall Red Bean, Black Bean, Taro.
Aroy heißt?
Lecker.
Lecker, 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 lecker. Das hätte nämlich jetzt auch uns der Oran sagen können. Mhm. Aber hören wir doch mal rein, was uns der Oran alles zu erzählen hat. Dann würde ich sagen, geben wir doch jetzt mal Feuer frei für unser Gespräch von vor ein paar Tagen mit dem Oran. Hört gern rein, wir melden uns nach dem Interview auch nochmal kurz bei euch. Viel Spaß! Berlin ist Bangkok Calling. Oran, bist du da?
Ich bin da, hallo.
Hallo Oran.
Hallo nach Bangkok, schön, dass du da bist.
Hi Adi und Monique.
Mensch, das ist toll. Heute ist ja quasi Episode 12 und wir haben es geschafft, nicht nur über Bangkok zu reden und über Bangkok zu berichten, sondern wir haben jemanden waschecht vor Ort in Bangkok. Ist das wirklich wahr? Du bist in Bangkok, Oran?
Nee, ich bin, na Scherz, ja, ich bin in Bangkok.
Wie können wir das glauben, dass du in Bangkok bist? Kannst du jetzt irgendwas uns erzählen, damit wir ganz sicher sind, du bist gerade in Bangkok?
Das ist gut.
Du hast eine Mango gekauft.
Ja, die ist schon aufgegessen, ja.
Das ist schon der Beweis. wir haben uns ja kennengelernt über die Social-Media-Kanäle. So ist das ja heutzutage in der Welt. Über Instagram. Wir hatten über dich die Tage schon mal gesprochen in einem vorhergehenden Episode, weil du so ja wirklich fröhliche, lustige Instagram-Posts machst.
Ja.
Und die Monique hat sich ja auch Marmorstein und Eisenbricht gewünscht. Ich glaube aber, so weit bist du noch nicht, oder?
Ich könnte schon ein bisschen, ja. Ich habe ein bisschen geübt. Vielleicht kommt das am Schluss, wer weiß.
Ah, okay, so, ja, so eine Überraschung.
Dann machen wir ein Duett oder so.
Bevor wir jetzt auch richtig reinstarten, magst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen über dich? Woher kommst du? Warum bist du in Bangkok? Warum sprichst du so toll Deutsch? Und was hast du mit Berlin zu tun gehabt?
Okay, also ich bin, sag ich mal, voll Thai, Ich bin mit 5 nach Berlin hingezogen wegen meinen Eltern, weil mein Stiefvater deutsch ist. Und bin dann halt in Berlin Kindergarten bis zur 8. Klasse aufgewachsen. Und da habe ich halt, ich sag mal, ja, meine Kindheit verbracht. Wegen U-Bahn-Projekt sind wir dann halt zurück nach Thailand gegangen. Und dann habe ich dann halt dort meine Jugend verbracht und bin dann halt hier in Bangkok auf eine deutsche Schule gegangen. Und alles, so der ganze Werdegang war halt dann, ist dann halt auch deutsch.
Okay, also auch in Thailand dann eine deutsche Schule. Sehr interessant.
Genau, Thailand deutsche Schule, ja. Dann in Hongkong eine Ausbildung gemacht und dann hier kam ich zurück und habe halt für deutsche Firmen gearbeitet.
Wie lange warst du in Hongkong?
2 Jahre.
Ah, cool.
In der Ausbildung, ja.
In welcher Zeit war das? Wann war das da?
Das war so 2001 bis 2003.
Okay, da war dann Hongkong ja schon chinesisch, ne?
Genau.
Ja, das war vorher, dass die quasi die Briten abgegeben haben. Und jetzt lebst du aber in Bangkok mit Familie, soweit ich das verstanden habe, ne?
Jetzt lebe ich in Bangkok und habe zwei Söhne.
Schön.
Die mir die Haare vom Kopf essen.
Ja, das ist so der Job der Kinder, glaube ich, ne? Gerade noch, wenn sie so, ich glaube, dann ist sie noch sehr jung, ne?
Die sind sehr jung, ja. Der Älteste ist, wird bald 4, nächsten Mal, also im Juli. Mhm. Und der Kleinere ist 2.
Okay. Die werden dann aber nicht auf eine deutsche Schule gehen, oder doch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, ich würde schon gerne die auf eine deutsche Schule bringen, aber das ist super teuer hier.
Ja.
Englisch reicht aus. Also, ich sag mal so, meine Schwester ist jetzt von der internationalen Schule. Wie heißt das? Graduated.
Abschluss gemacht, ne?
Ich weiß noch.
Abschluss gemacht, ne? Ja.
Genau. Und online, ja. Also das ist jetzt nicht normalen Abschluss, wo du hingehst und die feiern dann, das war halt alles online, jetzt wegen Covid auch.
Ja. Ach so, das ist jetzt ganz frisch jetzt passiert,
ja,
quasi.
Ja, erst.
Genau.
Ah, okay.
Und für meinen Sohn war es dieser Monat sein erster Schultag und das war dann auch online. Das heißt, du musst ihn halt von zu Hause aus unterrichten. Und da sind halt wirklich Sachen wie zum Beispiel Schwimmunterricht. Ist halt
online.
Ja, halt online und dann, ja, kannst du mal dann dein Kind beibringen.
Mhm. So eine Art. Ja. Das heißt, da sind wir gleich auch bei dem anderen Thema, also Covid und Bangkok, Thailand ist ja schon so, dass ihr zwar nie so eine richtig schlimme Welle hattet, aber jetzt so eine dritte Welle hattet ihr ja auch und da waren ja auch viele Geschäfte und Restaurants zu. Das heißt, die Kinder sind auch nicht in die Schule gegangen oder gehen sie sogar immer noch nicht in die Schule?
Jetzt ist die immer noch nicht zur Schule.
Okay.
Und die haben das jetzt erweitert sogar.
Ach, dass es noch länger dauert?
Genau, soll es noch länger dauern. Also hier in Bangkok, hier in Thailand, war das am Anfang natürlich genauso schlimm und dann hatten wir echt einen guten Job gemacht in dem Sinne.
Hatte ich auch das Gefühl, ja.
Dann sind halt die Shops aufgemacht und dann irgendwann ist das dann natürlich hochgegangen und ich will jetzt hier kein Blame, sage ich jetzt mal.
Nein.
Aber das war natürlich klar, ja, dass sowas passiert.
Ja.
Jetzt ist irgendwie, ich merke halt, dass es, also ich habe viel mit, ich sag mal, Thai und Deutsch zu tun. Ich habe auch viele deutsche Freunde und alles. Und die erzählen mir halt auch gerade, ja, in Deutschland wird es gerade besser und gehen halt jetzt nach Deutschland.
Ja.
Und davor war es halt Thailand, sind halt nach Thailand gekommen, auch wegen Quarantäne. Also auch mit 2 Wochen Quarantäne sind sie trotzdem hergekommen.
Ja, das ist ziemlich krass gewesen. Ne? Man musste ja eigentlich bis zuletzt, oder ich glaube jetzt immer noch, wenn man nach Thailand eingereist ist, musste man 2 Wochen in die Quarantäne. Und ich glaube, im Augenblick ist es ja so, dass man selbst, wenn man negativ getestet oder auch voll vakziniert ist, muss man, glaube ich, trotzdem 7 Tage oder so in die Quarantäne. Kann das sein? Weißt du das zufällig? Nee, trifft dich ja nicht, ne?
Ich habe einen Freund, der kommt jetzt hierher. Und der ist schon geimpft. Und in Phuket wollen die ja im Juli diese Sandbox machen. Das heißt, wenn du geimpft bist, dann kannst du dann halt in Phuket kannst du dann direkt rauffliegen ohne Quarantäne.
Genau, quasi nur mit Geimpften. Ich glaube, das läuft über Singapur oder so, ne? Also ich glaube irgendwie, man kann über Singapur dann direkt nach Phuket fliegen und da muss man voll geimpft sein und dann darf man, glaube ich, ohne Quarantäne direkt auf die Insel und Rambazamba machen.
Das weiß ich nicht. Also mein Freund kommt aus Hongkong.
Ah,
ich glaube, das ist dann international, also sollte, glaube ich,
ja,
international sein. Weil ich meine, das ist dann auch wieder so rassistisch. Also als soll ich das jetzt mal so sage, aber wer geimpft ist, ist geimpft, meiner Meinung nach.
Und ja, klar.
Das, Singapur, die müssen nicht Quarantäne machen und die woanders.
Achso, nee, das habe ich blöd ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht, dass nur Leute aus Singapur rein dürfen, sondern ich glaube, das ist der einzige Flug. Also die lassen quasi nur den Direktflug Singapur-Phuket zu. Und alle, die nach Phuket wollen, müssen dann quasi zuerst nach Singapur fliegen und dann von dort quasi nach Phuket fliegen. Das ist das, was ich gehört habe. Also du darfst quasi als Amerikaner, Russe, Deutscher, Italiener auch einfliegen. Du musst aber immer über den Kanal Singapur reinfliegen. Das war so meine letzte Info, die ich vor 2-3 Wochen mal hatte. Aber gut. Okay. Entschuldigung. Wie sieht das denn bei dir aus? Ist denn Impfung irgendwie absehbar?
Ja, Impfung habe ich mich angemeldet. Also mein Frau hat mich das angemeldet. Ihr Vater hat schon eine Impfung jetzt bekommen vor ein paar Tagen. Diese von den Briten. Ich glaube,
AstraZeneca.
AstraZeneca,
ja. Ja.
Also, wie soll ich sagen?
Geht langsam voran.
Gehen dann langsam voran. Meine Impfung ist dann erst im nächsten Monat.
Okay.
Aber
einen Termin hast du quasi dann schon fest?
Termin habe ich schon, aber es wird wahrscheinlich das Chinesische sein. Also ich werde eher AstraZeneca preferen. Einmal auch, weil man dann reisen kann, weil das ja auch für Europa ist. Jetzt habe ich irgendwie gehört, dass AstraZeneca, das ist nicht für die Leute, die jetzt in dem Alter von wegen, ich sag mal, 20 bis 40.
Ja.
Alles, was älter als, sag mal, 40 ist, dann ist es okay. Alles, was da drunter ist, dann hat man irgendwie Kopfschmerzen und keine Ahnung.
Ja. Das Thema gab es in Europa auch, ja.
Okay.
Ja. Wie muss ich mir Bangkok vorstellen ohne Touristen? Ist das jetzt richtig geil oder sagst du, nee?
Tja, coole Frage von dir. Kann ich beantworten? Super Scheiße. Ups, nein, darf man sowas
sagen? Ah, bei uns darf man Scheiße sagen. Noch haben wir ja keine Werbepartner.
Wir drücken auch immer den Explicit-Knopf, weil Harry kann sich meistens auch nicht beherrschen.
Ich komme an manchen Schimpfwörtern auch nicht vorbei, genau. Also ist nicht so geil.
Also ist nicht geil. Ich war in Phuket auch gewesen und auch so generell. Ich liebe es ja eigentlich einfach in Bangkok. Ich habe so ein kleines Moped und da fahre ich dann einfach mal rum. Ich bin also eine extrovertierte Person.
Ja.
Was soll ich sagen? Das ist natürlich richtig kacke. Einmal, weil wir leben ja eigentlich von Tourismus und als ich jetzt vor ein paar Monaten in Phuket war für einen Monat.
Das erzählen wir gleich warum, denn noch nicht verraten, genau.
Das hat man echt gemerkt, dass die Leute richtig leiden. Ja? Also nicht nur in Phuket, sondern auch generell in Thailand. Bangkok ist tote Hose. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Soi Cowboy kurz vorbeigefahren und da ist ja normalerweise um 12 Uhr ist da ja immer, wie soll man das sagen?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du musst jetzt mal Soi Cowboy kurz erklären. Die Monique und ich wissen zwar, was das ist, aber ich glaube, ganz viele da draußen wissen jetzt noch nicht, was Soi Cowboy ist. Erzähl mal.
Okay.
Schwierig, ne?
Ja, also erzähl ich gerne, weil ich hatte ja mal Touren gemacht. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt lange erzählen kann und dann könnt ihr einfach das rausschneiden.
Ja, alles gut. Erzähl mal.
Okay, also ich habe vor dem Covid habe ich Touren gemacht, so Bangkok-Touren und vor dem Covid noch wollte ich eigentlich so eine, ich sag mal, Red Light District Touren machen, aber halt eher so für Paare, also educational wise. Das heißt, also ich würde dann halt die Leute zum Beispiel in Nana treffen, in Soi Nana, das ist die Soi 4, Submit Soi 4, und da zum Beispiel Das ist so eine, ich sag mal, so eine Shopping-Mall.
Ja? Genau, ich erkläre kurz, also Sukhumvit ist ja quasi die große Straße. Alle werden mich jetzt prügeln, wenn ich sage, sowas wie die Townsien. Und Nana ist quasi eine BTS-Station auch und der Bezirk dort heißt so. Und dort kann man ausgehen, essen, trinken, Spaß haben, tanzen, solche Sachen. Das ist quasi Nana, Asok kommt gleich als nächstes, das ist diese ganze Ecke.
Genau, das ist auch die längste Straße auf der Welt, glaube ich mal.
Ui, das ist eine Info, die kannte ich gar nicht. Cool, okay. Und gehört nicht auch irgendwie drei Viertel der Straße dem König? Ist doch, glaube ich, so, ne?
Das weiß ich ehrlich
gesagt. Ja, ich glaube, irgendwie dem gehören fast alle Immobilien an der Sukhumvit Road, ja.
Eher nach Sukhumvit.
Okay.
Also Sukhumvit, diese Main Street, das gehört eher zu den Indern, sofern ich weiß.
Mhm.
Genau. Sukhumvit ist richtig lang, die geht bis nach Pattaya, die Sukhumvit.
Ach krass.
Ne?
Ja. Ach krass. Die längste Straße. Müssen wir auch mal drüber reden. Aber okay, aber du warst gerade bei Nana.
Ich war da gerade bei Nana, so. Und diese Shopping Mall. Ich wollte eigentlich so ein Cowboy erzählen, was das ist. Das ist ein Long Shot, okay?
Ja.
Ich würde diese Touren machen, wo ich die Leute halt in Nana treffe.
Mhm.
Ja. Und denen einfach darüber erzähle, hier, das war mal vorher eine Shopping Mall. Und das waren eher also für Familien, da sind Familien gegangen.
Mhm.
Also waren die, wie nennt man das? Diese Flug, wo man so Flug buchen kann.
Reisebüro.
Reisebüro.
Ja, sowas gibt es ja angeblich noch. Die meisten kennen das gar nicht.
Ganz selten, aber
ja. Ja, Reisebüros, also eine Shopping Mall und dieses, das gehört dieser Nana-Familie. So.
Okay.
Und dann hat irgendjemand mal, das war so in der Zeit, ne, mit wo die Amerikaner halt ihre ganzen Soldiers hier hatten oder ihre Base. Und dann hat jemand einfach mal angefangen und in einem, ich sag mal, einen von diesen Shop, ja, halt so eine Massage zu machen.
Also, das war so der Ursprung, ne?
Genau, so. Und dann hat sie rumgesprochen, dann hat er so, dann hat er gesagt,
oh, aber ich glaube, jetzt kann man da ja noch viel mehr machen als nur Massagen.
Das, genau, also das fing das an damit, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, macht mal voll viel Geld damit. Und dann hat dann irgendwann mal jeder halt, das ganze Ding ist dann einfach, ich sag mal, hat sich verbreitet.
Ja.
Ja. Und dann gab es halt keine, ich sag mal, Reisebüros mehr.
Sondern nur noch Vergnügungsbüros.
Vergnügungsbüros.
Ja, ich glaube ja auch, dass doch,
nicht lange alleine.
War da nicht einer auch der Besitzer irgendwie, so ein Ami aus Texas, der halt immer einen Cowboy-Hut auf hatte? Der war da irgendwie der große Bringer, ne?
Genau.
Ja.
Das ist nämlich so ein Cowboy. Das
genau.
Ist da in der Sukhumvit, also das ist da an Asok. Ja, das war ein Schwarz, wie nennt man das denn? Ein Schwarzafrikaner.
Aha. Ah, das wusste ich gar nicht, dass der Cowboy ein Schwarzer war. Ah, das wusste ich nicht. Okay.
Ist das eigentlich, weil wir sind jetzt nicht, wie sagt man das denn korrekt?
Ja, man darf Schwarzer sagen, das ist nicht rassistisch.
Darf man, ne?
Ja, das okay. Ist okay. Also, ansonsten, liebe Leute, haut uns hier einfach mit Shitstorms zu, aber wir meinen, das ist nicht böse. Aber das kann man so sagen. Und dieses Soy Cowboy ist in Quarose ein Amüsierviertel, wo natürlich auch, sag ich mal, die sogenannten leichten Mädels unterwegs sind. Und da haben die überhaupt auf, weil du meinst ja tote Hose, oder? Also tote Hose im Sinne von hat gar nichts auf oder ein bisschen was auf?
Also ich sage nur ganz kurz zu dem Schwarzafrikaner.
Ach so, ja.
Der halt in dieser Soy jetzt einfach auch so einen Shop aufgebracht hat, ja, ein paar Mädels tanzen lassen hat und weil er halt immer rumgelaufen ist in der Soy mit dem Cowboy-Hut und dadurch dann halt auch diese Soy berühmt wurde,
ja.
Nennt man das halt Soy Cowboy.
Genau.
Das kam von dieser Person, genau.
Und wie sieht's da jetzt aus? Tote Hose oder ein bisschen Hose?
Tote Hose.
Also alles zu?
Alles zu.
Okay.
Alles
zu. Aber wie ist es mit den, der Palace und Museen und so, haben die auf oder haben die eigentlich auch zu?
Ich glaube, die haben auch zu.
Okay.
Ja, und auch die ganzen Parks, also die Lumpini-Park so haben zu. Und es gibt jetzt natürlich, ich sag mal, diese Grey Zones. Da ist zum Beispiel zwischen Lumpini-Park und Bencha Sirikit Park, also das da in Asok, da gibt es nicht so einen Weg, ja, den kann man lang gehen von Lumpini Park.
Ah, meinst du diesen erhöhten, der so grün ist?
Ja,
genau. Mhm. Ja, ja.
So.
Und, da läuft man quasi so auf der zweiten Etage oben, ne?
Ja, genau.
Ja,
so, und das ist der einzige Park, sag ich jetzt mal,
ja.
Der offen hat.
Ah, ja, schön, okay.
Wenn du jetzt so als Tourguide in Bangkok unterwegs bist, es gibt ja ganz viele Leute, die immer nur so ein, zwei Tage Zwischenstopp in Bangkok machen und sich dann so die 3 bis 10 Top-Spots angucken wollen in rasend kurzer Zeit. Welches von den Klassikern, so Palast, Golden Mount, Liegender Buddha und so weiter, was würdest du weglassen? Wo würdest du sagen, das ist einfach überbewertet und das kann man von der Liste streichen?
Das ist eine sehr gute Frage und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich gesagt biased, weil, wie gesagt, ich hatte ja davor halt diese 30 Top Attractions auf Bangkok gemacht, fing dann an von Dalat Noi, also von Hua Lumpur, bis zu nach Chinatown und dann halt bis zu dem Tempelberg.
Meinst du den Golden Mountain dann, oder?
Den Golden Mountain.
Ja, ja. Ich glaube ja übrigens, dass den Golden Mountain gar nicht so viele Leute besuchen, oder? Würdest du sagen, das ist so ein klassischer Spot? Ich habe das Gefühl, wenn die Leute diese 48 Stunden, 72 Stunden in Bangkok sind und dann quasi an den Strand weiterfliegen, die sehen den Golden Mountain, glaube ich, gar nicht, oder?
Das stimmt, ja.
Ja,
das
weil der. Weil gefühlt ist der schlecht zu erreichen, ne? Du kommst ja quasi mit BTS und so gar nicht hin. Dann muss man ja Boot fahren.
Ja,
weil Taxifahren willst du ja nicht.
Ja. Genau, oder man macht halt so eine Tour mit mir.
Oder so.
halt von Hua Lumpur aus bis zu nach Chinatown und die Endstation ist dann halt beim Golden Mountain.
Ja.
Wer denn, der Golden Mountain, würdest du denn sagen, das ist etwas, was man machen sollte? Oder ist das dann eine von den Sachen, die du rausstreichst?
Also ich hätte das schon mal gehabt. Also ich würde sagen, nein. Ja. Aber ich hatte es schon mal gehabt, dass, ich sag mal, ein paar, die hatten jetzt nur 24 Stunden Aufenthalt gehabt in Bangkok. Da haben gesagt, okay, ich mache ein Custom, Custom-Tour. Custom-Tour für dich. Mhm. Was ich natürlich immer schön finde, ist mit dem Boot am Shop Royal einfach rumfahren, wenn man einfach sich eins bieten kann. Mhm. Also, okay, hier. Die bieten uns das für eine Stunde und so, dann fährt man einfach rum, das finde ich super schön.
Aber jetzt kommt die ganz spannende Frage, Oran, sorry, dass ich unterbreche. Wenn du als Thai dir ein Boot für eine Stunde holst, jetzt kommt der Trommelwirbel, was zahlst du dafür? Im Gegensatz zu dem Touri, der, so wie ich, der da hingeht und auch ein Boot holen will. Für wie viel Baht kriegst du so ein Boot?
Natürlich günstiger.
Ja, willst du jetzt nicht verraten?
Doch, ich verrate es euch gerne. Also so ein Boot kostet schon jetzt für eine Stunde zum Beispiel 10.000 Baht.
Ja.
Also ein Longtail-Boot.
Ja.
Ja. Und wenn man halt natürlich 10 Leute hat, dann sind es 1.000 Baht.
Ja.
Natürlich sind das jetzt Preise, die ich jetzt habe.
Ja.
Und das kann bis zu 7.000 Baht.
Ja, ja, ja.
Und dann schlussendlich, wenn du sagst, als Teil jetzt, hey, guck mal hier, jetzt ist gerade nichts los, so, dann kriegt man das bestimmt auch für 3.000 Baht.
Ich das ist eine große Spanne.
Ja, das ist wirklich das Problem. Also selbst ich habe schon Spannen erlebt, wo mir dann einer den doppelten Preis mal kurzerhand hingelegt hat, bis ich ihm andeuten wollte, stopp mal, also ich kenne die Preise hier schon einigermaßen. Aber ich sehe schon, mit dir reisen wird günstiger. Du hast gerade Phuket angesprochen. Das ist natürlich auch ein ganz großes Thema, da wissen wir schon ein bisschen was, aber die unsere Zuhörer da draußen nicht. Du hast für eine deutsche Sendung auf Phuket quasi ja mitgearbeitet, mitgeholfen, deswegen warst du 4 Wochen lang in Phuket. Welche Sendung war das? Promis unter Palmen.
Unter Palmen, ja.
Ja, genau. So heißt die in Deutschland.
Die heißt in Deutschland und da war ich als Strohkandidat, habe ich als Strohkandidat da gearbeitet.
Was genau ist ein Strohkandidat? Weil ich denke nicht, dass man dich angezündet hat, ne? Als du Stroh warst. Das hoffe ich mal nicht. Was genau machst du da?
Der Job als Strohkandidat ist, man ist wirklich einer von diesen, eigentlich einer von Promis, aber man testet halt die ganzen, ich sag mal, technischen Sachen wie Mikrofone, Kameras, Positionen
also auch wie so ein Lichtdubel, ne? Fällt das Licht richtig da, wo ihr steht und so?
Genau, wie ein Dubel, genau.
Ja.
Dürft ihr dann auch den Kühlschrank auch leer?
Crash-Test-Dummy.
Ja. Ah, okay. Und dürft ihr dann auch den Kühlschrank leer futtern und die ganzen albernen Spiele im Sand ausprobieren?
Also essensmäßig und so leider nicht.
Schade.
gab es Catering, ne?
Ja.
Wir mussten natürlich schon auch mal ab und zu diese ganzen Geräte und also halt alles mal benutzen, alles mal anfassen, alles mal ausprobieren.
Ja.
Alkohol gab es natürlich nicht jetzt, ne?
Aber wenn ihr 4 Wochen dort wart, das ist ja ganz schön lang, habt ihr da dann wirklich 4 Wochen lang quasi die komplette Sendung einmal als Generalprobe durchgenommen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also jeden Tag ein neues Spiel und jeden Tag die neuen Aufgaben? Oder wie stellt man sich das vor?
Genau, das sind, also der erste Tag ist natürlich, man ist in der Villa, man testet diese Villa aus, dann kocht man einmal, man trinkt Kaffee, es gibt Pause, dann sagt okay, geht mal in den Pool, probiert mal in den Pool aus.
Ach, ihr müsst sogar den Pool ausprobieren, ja? Also so nach dem Motto, wir springen einmal in den Pool, ob da
Wasser drin ist.
Da Wasser drin ist.
Und da gab es jetzt Soundchecks, ne? Also hier.
Ja, stimmt, Mikro. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, ob die Kameras zum Beispiel alle ausreichend im Winkel sind, ne? Dann nicht, dass man irgendwo in der Ecke steht und da geht die Kamera gar nicht hin oder sowas. Sowas wird man testen.
Ja, das ist auch so einer der Jobs, wo man einfach diesen toten Winkel sucht und schaut, okay.
Und du warst ja dieses Jahr bei der Sendung, richtig?
Ich war auch dieses Jahr.
Und letztes Jahr wohl auch dann? Bei beiden Staffeln?
Das war
oder?
Ich auch schon.
Weil das, was passiert mit der Villa dazwischen? Sind dann da andere Länder drin? Also oder wohnen da auch mal Leute oder ist das eine reine Film-Fernseh-Villa?
Da wohnen auch andere Leute.
Okay. Die das am Buchen. Also die vermieten das und wenn halt quasi kein Fernsehteam da ist, dann wohnt man da auch.
Also dann genau. Dann können wir da jetzt Urlaub machen.
Wobei du mir ja vor ein paar Tagen, als wir gesprochen haben, noch gesagt hast, das wird zwar so ein bisschen als Phuket verkauft, aber das ist, glaube ich, nicht auf der Insel, ne? Das ist nördlich von der Insel, hast du gemeint?
Genau, das ist eher nördlich von der Insel.
Okay, okay.
Also es liegt weit entfernt von Phuket.
Ja, ja, aber man muss eigentlich zuerst mit der Brücke drüber fahren, damit man auf Phuket wäre. Okay.
Gab es denn ein Spiel, was dir tatsächlich auch besonders Spaß gemacht hat, was dann auch in die Sendung gekommen ist? Also kriegt ihr dann mit, welche Spiele sozusagen es schaffen?
Ja, alle. Also
ach, tatsächlich.
Also alles natürlich erstmal durch.
Ja.
Das ist ja auch der Job. Also eher so eher Crash-Test-Dummy-mäßig. Ja.
Und was fliegt dann raus?
Ja.
Was fliegt denn dann raus? Was für Spiele?
Ja, keine, glaube ich.
Ach so.
Nee, die spielen die Spiele, die halt geplant sind und testen quasi, funktioniert oder funktioniert es nicht. Das ist jetzt nicht so, die machen 20 Spiele und die 10 besten nehmen sie. So habe ich das nicht verstanden.
Ah, okay.
Genau. Also wir testen die Spiele, die gespielt werden.
Ja.
Aber es wird natürlich geschaut, okay, kann man sich da verletzen? Wie anstrengend ist das?
Ja. Hast du denn die Sendungen danach gesehen in Deutschland dann? Oder weißt du dann gar nicht, wie sich die sogenannten D- und F-Promis da geschlagen haben? Weißt du das oder hast du die Sendungen gar nicht in Thailand sehen können?
Also man kann es hier natürlich auch nicht sehen.
Ja.
Ich habe es versucht, natürlich auf YouTube mal zu schauen.
Ja, ja, ja.
Und da kriegt man halt nur so ein paar.
Ja, ja, klar. Waren denn die Spiele schwer? Weil die Promis haben sich, die waren natürlich auch nicht alle wahnsinnig intelligent, aber die haben sich wirklich schwer und dumm angestellt zum Teil. Wie war das bei euch, als ihr quasi als Crash-Test-Dummies, wie du so schön sagst, die Spiele getestet habt? Waren sie schwer oder sagst du, nee, eigentlich nicht?
Doch, also ich
schon schwer.
Sagen, sie sind schwer.
Ja.
Und da war ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, also viel Glück für die Promis. Ja.
Was war das für eins, welches?
Das war zum Beispiel, wo du da diese Boote ziehen musstest.
Ja.
Und du bist da halt in der Sonne.
Da sind die aber auch wirklich verreckt, kann ich dir sagen, hier, die Promis haben das schier nicht geschafft. Ja,
ja, also, und das weißt du natürlich auch, weil danach die Spiele... Das bekommt man natürlich manchmal mit, ne?
Ja.
Also kommt auf die Location an, aber ja.
Das heißt, du hattest auch diese komischen Suits an, wo man so hautenge Sachen angezogen hat und aussah wie ein Flamingo oder ein Einhorn und sowas. Das musstet ihr dann auch alles anziehen?
Jein. Ja. Ja, mussten das anziehen, aber das waren dann auch nur so Probedinger.
Okay.
Und die echten wurden dann halt für die Promis,
sag
mal,
Dann vielleicht nur noch eine letzte Frage. Es gab dieses eine Spiel, da musste man mit der Stirn immer so auf ein Kissen hauen, damit dann der Ball so nach oben fliegt. Sagt dir das was? Da klingelt nicht, dass ich die Sendungen verwechsel.
Diese Luftballons dann.
Nee, ich glaube, da musste dann irgendwie mit der Stirn auf so eine Feder hauen, mit dem Kopf. Und durch diesen Mechanismus ist dann der Ball nach oben geflogen.
Ja, ja.
Und da hat sich nämlich irgendein Promi verletzt, dass dann die Nase oder irgendwas geblutet hat. Und da dachte ich mir auch, oh, das sieht ganz schön brutal aus.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht getestet.
Ah, gut so, weil danach wurde man doof im Kopf, glaube ich.
Ich glaube, die letzten drei Gehirnzellen.
Mensch, bei dir ist es ja auch schon richtig spät. Wir machen das ja gerade quasi zu einer Zeit, bei dir ist jetzt 1 Uhr, ne?
Bei mir ist es fast, bei mir ist gerade Mitternacht.
Ah, Mitternacht, nicht 1 Uhr, genau, Mitternacht. Darum wollen wir dich gar nicht noch viel länger quälen, aber eine Frage hätte ich jetzt noch. Ich habe heute auf deinem Instagram-Account gesehen, du hast ein E-Bike, also ein cooles Elektromotorrad abgelichtet. Ist das deins oder war das für andere Promotion-Zwecke?
Das hätte ich gerne.
Hm, ist cool.
Und ich war zufälligerweise war ich bei so einem Shop, die halt so E-Bikes hatten, aber eher so E-Bike-Mopeds.
Mhm.
Und das Modell, das war von dem Besitzer.
Okay.
Und das kann man auch gar nicht kaufen.
Ach so, ich wollte dich gerade fragen, was kostet sowas denn?
Ja, das habe ich auch gefragt.
Aber ja. Kriegt man nicht.
Genau, das hat der Besitzer selber gebaut.
Ach, schade. Ach so, auch noch so ein Eigenbauding. Okay. Ja, also dann sage ich an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Nachrichten aus Bangkok. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dich gerne auch wieder mal einladen und dann kannst du uns erzählen, was so in Bangkok vor Ort alles passiert. Kommen denn jetzt die Touristen, kommen sie nicht? Wenn du magst, freuen wir uns, wenn du uns gerne wieder besuchst.
Sehr gerne.
Bin super.
Gerne
dabei. Dann sage ich aus Berlin.
Vielen Dank. Gute Nacht.
Und mach es gut, Ohren.
Okay.
Bis dann.
Gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. So, da sind wir wieder. Ja, also, gebt uns gerne per Hörerpost auch die Rückmeldung, wie ihr das fandet, was euch interessiert, was vielleicht aus Bangkok noch alles erzählt werden kann, weil wir fanden das Gespräch eigentlich sehr nett und fanden das schön, wie wir da gemeinsam uns austauschen konnten, mit Bangkok reden konnten. Das hat sich auch einfach gut angefühlt. Gossip, 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 Gossip. Wir wollen heute mal kurz über Gossip sprechen, haben uns aber überlegt, wir machen das heute mal waschecht live und in Farbe, nämlich mit unseren eigenen Nachbarn.
Wir haben ja so, da fällt mir ein, wir haben ja sogar so einen Semi-Promi, Halb-Promi in der Nachbarschaft.
Wollen wir das verraten?
Nein, das verraten wir nicht. Also es ist ein Deutschrapper.
Und zwar Freunde. Einer von den Großen.
Und einer, der nicht parken kann.
Aber ein fettes Auto hat.
Genau, also das fette Auto, das ist so fett, dass man das nicht in eine Parklücke ordnungsgemäß
hat. Also zumindest er nicht, ja.
Und das sorgt dann regelmäßig in der WhatsApp-Gruppe des Hauses für Ärger, weil er dann mindestens 2 fremde Parkplätze blockiert.
Wobei ich sagen muss, am pseudoprominentesten führt sich eigentlich ein anderer Nachbar auf. Wir werden natürlich jetzt hier keine Namen nennen und so weiter. Und wir sagen ja auch nicht, wie die Adresse lautet. Aber das ist doch der Kollege. Also wir wohnen ja quasi sehr, sehr nah an der Spree. Das Glück haben wir. Und da ist dann ein Steg, wo man auch Boote an und festmachen kann.
Und da darf man eigentlich nur halten, wenn
ja,
man ehrlich ist. Ne?
Naja, so, aber der macht sein Boot auch mal fest und auch gerne mal mit NATO-Draht. Und dieses Boot ist aus meiner Perspektive, also wenn man das in Autokategorien sich nimmt, ist das nichts Besseres als vielleicht ein Golf-Cabriolet.
Also aber eigentlich ist es so eine Art größeres Schlauchboot.
Ja, schon so ein bisschen Gummiboot mehr.
Und nicht knallen. Ne?
Aber es ist jetzt, ja, Kompaktklasse und ganz ordentlich, aber es ist jetzt nichts Geiles. Aber das ist so sein Poser-Ding. Und ich habe das nicht so genau beobachtet, aber eine Nachbarin sagte uns ja jetzt schon, so viel zum Thema Gossip, dass der so alle 4 Tage mit einer anderen Chick ankommt und die dann auf das Boot führt und dann die Spree hoch und runter, so Miami Vice, Don Johnson-mäßig hoch und runter fährt. Genau.
Ja. Einmal, ja, ich glaube, was ist so der Abschnitt? Ich glaube, so rund um die Oberbaumbrücke. So
ja, in dem. Ja, und dann Treptower Park und so weiter. So, ja. Molecule Mans. Es ist ja tatsächlich so, ich frage mich ja wirklich, wer ist denn da eigentlich bescheuerter, ne? Der Typ oder die Mädels, die da immer mitfahren? Ich meine, er ist, was ist der, Anfang?
End 50er?
End 50, ein bisschen längeres, wallendes,
graues,
grau-weißes Haar. Und die Mädels, die schleppt er dann da auf sein Bötchen, fahren ein paar Runden und dann nimmt er sie wieder mit nach Hause. Der hat dich auch schon mal angegraben, ne? Da hat es mir die auch schon probiert.
Ich wurde schon mal zu einem Frühstück eingeladen unter dem Vorwand.
Ach, war das sogar ein Frühstück? Ja, ja, ja. Ah, stimmt, da wollte er mit dir irgendwas erarbeiten.
Ja, der wollte irgendeine Übersetzungshilfe.
Mhm, so nennt sich das.
Fremdsprachen, ja.
Und der, irgendwie wusste der nicht so richtig, dass ich hier noch...
Doch, das fand ich ja so erstaunlich.
Ach,
das
war witzig, okay. Und dann war ich ja mal eines Nachts, das ist schon länger her, ganz am Anfang, stand ich dann bei uns im Garten und dann hat der dann mit einer Taschenlampe, obwohl der ja nicht direkt neben uns wohnt, das sind schon Luftlinie 80 Meter oder so, also schon weit, hat der mich dann im Garten mit seiner Taschenlampe angeleuchtet. Und quasi, wenn ich mich 3 Meter nach vorne bewegt habe, ist er mit den 3 Meter auch mitten auf. Also wie so ein Spot, der mich verfolgt bei Wetten, dass. Und dann habe ich ihn angeguckt und die Arme ausgebreitet und gefragt, ob er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, was das soll. Und dann hat er mir eigentlich mit dem Lichtkegel signalisieren wollen, ich soll aus dem Garten. Also als ob ich quasi sowas wie ein Einbrecher bin.
Und dann, oder so eine Schmeißfliege, die man irgendwie loswerden.
Also da, und dann habe ich so weiter gesagt, so, ob er ein Problem hat, der soll jetzt mal aufhören und dann oder herkommen. Und dann hat er dann so gefühlt nach 2 Minuten die Taschenlampe ausgemacht. Eigentlich dachte ich ja, der ruft jetzt die Polizei, weil in aller Konsequenz muss er ja gedacht haben, ich bin ein Einbrecher. Mhm. Aber die kam da nicht.
Schade eigentlich, ne?
Ja.
Wäre einfach amüsant geworden.
Wäre lustig gewesen, genau. Mich von meinem eigenen Garten quasi beschützen zu müssen.
Aber das zweite Mal war ja dann auch lustig, weil da warst du auch im Garten und dann rief er bei unseren anderen Nachbarn an und sagte...
Ach, das habe ich schon wieder vergessen.
Mensch, Sebastian... Guck doch mal, also der heißt natürlich nicht Sebastian, sondern der heißt natürlich anders. Guck doch mal bitte bei der Monique, da steht ein Mann im Garten.
Tja.
Ja.
Und dann hat dieser...
Hat der Sebastian mich angerufen, der sag, nicht Sebastian heißt.
Bei dir im Garten steht einer.
Genau.
Ja, also der Typ, also... aber wir haben ja so ein paar schräge Vögel. Wir haben ja auch einen, die haben sich einen Hund geholt. Und der Hund ist quasi außer Rand und Band. Der heißt auch Sebastian quasi, der Hund mit S. Und den würde ich ja gerne mal, weil der Hund selber kann ja nichts dafür. So, nee, aber dadurch, dass sie den nicht kontrollieren, springt er ja aus dem Garten quer überall hin. Und es gibt Menschen, die haben ja auch Angst vor so einem mittelgroßen Hund.
Und da gehen ja sehr viele Spaziergänge vorbei.
Ja, also das nervt natürlich wirklich wie die Sau. Ich würde ja gerne den mal, wenn ich den hinterm Haus erwische, anlocken und den gerne an einem Baum festbinden.
Warum?
Ja, damit einfach mal der nicht wieder gleich zurückkommt und die einfach mal sich Sorgen machen. Also ich meine, dem Hund passiert ja nichts. Den bin ich da an und er verreckt ja nicht. Und ich werde es nicht machen, wenn es 42 Grad hat oder so. Aber dass einfach mal die sehen, so geht's nicht. Oder bin ich da jetzt schon wieder zu popliger, spießiger Sheriff? Wahrscheinlich, ne? Naja.
Aber du würdest ihn jedenfalls vor dem überraschenden Parkplatz-Tod retten, weil der galoppiert ja gerne auch da über die befahrene Parkplatzstraße.
Ja,
das geht irgendwann vielleicht auch mal schief.
Und dann wurde ich die Tage ja von einem sehr lieben Nachbarn gefragt, ob ich für ihn ein Loch in die Decke bohren kann.
Der heißt übrigens auch Sebastian.
Und das war deswegen sehr lustig, weil meine erste Antwort war eigentlich, ich mache das gerne, aber eigentlich ist das so, dass ich derjenige bin, der andere fragt, wenn ich irgendwo ein Loch bohren muss. Jetzt werde ich gefragt, ob ich irgendwo ein Loch bohre. Das Verrückte ist halt, ich habe eine Bohrmaschine.
Genau, es ging nämlich um die Ecke. Ich wurde nämlich zuerst gefragt, ob ich dich fragen kann. Also ob du zu Hause bist, dann musste ich sagen.
Ich glaube, die haben nicht meine Kontaktdaten.
Naja, genau. Aber du warst ja auch nicht zu Hause.
Nein, ich war
im
Büro.
Das ging ja alles so via Terrasse zu Terrasse. Und ob wir denn eine Bohrmaschine hätten, und dann musste ich sagen, ich vermute schon.
Ich habe sogar eine Schlagbohrmaschine.
Genau, könnte sein, dass die aber im Beruf.
Da war sie auch.
Ja, da haben wir sie zuletzt gebaut. Und ein verzweifelter Junge wollte nämlich seine brandneue Disco-Kugel aufgehängt haben.
Und was kann ich nicht anderes tun, obwohl wir nach Nürnberg fahren wollten? Und es war irgendwie gefühlt, es war nicht nur gefühlt, es war schon halb acht. Und wir mussten noch nach Nürnberg fahren. Aber ich kann ja nicht einen 8-9-Jährigen, der unbedingt zum Wochenende noch seine Chicks einladen will und unter der Disco-Kugel Lambada tanzen, das kennt er nicht. Also habe ich natürlich gesagt, gut, ich mach das.
Ja, also diese 200 Gramm Disco-Kugel wurde also dann mit einem fetten Dübel und dem Schlagbohrer
in den Stahlbeton.
In den Stahlbeton.
Und montiert. Leichtsinnig wie ich bin, sage ich dann dem 8-jährigen, 32 Kilo schweren Kerl, das Ding ist so bombenfest, kannst dich dranhängen. Und in dem Augenblick spüre ich den Blick seiner Mutter so, oh nein, was sagst du da? Weil natürlich hängt er sich auch noch wirklich mal dran.
Genau.
Aber ich bin aus der Sache einigermaßen gut rausgekommen.
Ja, du hast ja noch gefragt, wie schwer bist du denn?
Dann hat er gesagt, 32 Kilo. Und ah, nee. Das ist viel zu schwer. Die Grenze ist 30 Kilo, habe ich dann gesagt. Mehr wie 30 Kilo schafft das Ding nicht.
Das war so diplomatisch, weil mit den 32 Kilo hat er sich natürlich auch gleich größer und erwachsener
gefühlt. Ja, da er gemerkt hat, so, er ist jetzt eigentlich richtig gut und richtig schwer.
Und zur Belohnung gab es dann auch noch eine leckere Limonade vom Butterlindner.
Ja, das stimmt. Ansonsten ist es eigentlich so, dass wir in der Nachbarschaft irgendwie alle darum kämpfen, dass unsere spießigen Gärten grün bleiben, weil das ist echt ein Problem bei der aktuellen Sonne. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass bei uns die scheiß Wasserpumpe immer ausfällt.
Immer wenn man abends gießen will, ist die dann schon
auf, ja, und, oder? Und mittags, wenn man halt nicht da ist, geht sie. Das ist irgendwie auch, ehrlich gesagt, ganz schön nervig. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen Nachbarn, über den haben wir schon mal gesprochen. Der wohnt eigentlich mehr draußen als in seiner Wohnung. Und vor allen Dingen am liebsten wohnt er auf unserer Gartenmauer.
Ja, wobei, da gibt es ja sogar zwei Stück von. Beides interessanterweise Asiaten, aber der eine macht sich da besonders lange gemütlich.
Den einen finde ich doof und der andere ist okay.
Ja, ich glaube, der eine ist Koreaner. Welchen findest du jetzt doof? Ja, aber der sich da immer sehr gemütlich einrichtet, ich glaube, der ist ganz nett.
Aber der ist ja auch, also ist so ein junger Kerl, genau. Der sieht aus wie so ein, ja, ich glaube, das ist ein Entwickler oder sowas.
Ja.
Und der kommt, der hat ein Alkoholproblem, glaube ich, weil der
und
kommt.
Und eine schlechte Körperhaltung. Ich denke mir immer,
der sitzt wirklich abartig. Oh,
ich habe immer das Bedürfnis, dem mal die Schultern
nach also dem ziehen. der höchste Punkt seiner Sitzhaltung ist nicht der Kopf, sondern der Buckel. Das ist der höchste Punkt eigentlich, während er auf sein Handy starrt und mit der linken Hand ein Berliner Kindle in der Hand hat, was er immer. Ich habe das Gefühl, der kommt von der Arbeit und läuft am Späti vorbei und kauft sich zuerst mal ein Berliner Kindle.
Aber vielleicht gibt es das ja alkoholfrei.
Ja, aber ich glaube, das ist kein alkoholfrei, so wie das aussieht. Ja. Und dann setzt er sich bei uns auf den Gartenmäuerchen, raucht, räumt die Zigaretten wirklich immer brav auf, also der drückt die aus und nimmt sie mit, also das habe ich schon mehrfach beobachten können. Aber manchmal sehe ich den wirklich, ich sehe den ab 15 Uhr permanent draußen. Ich habe wirklich das Gefühl, der ist weniger drin als draußen.
Du, der ist schon vormittags draußen, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe.
Ah, okay. Aber der scheint tolle Freunde zu haben, weil der ist auch ständig am Telefonieren.
Aber vielleicht arbeitet er am Telefon.
Ach, du meinst, der arbeitet quasi für Apple in der Hotline und man weiß nicht, wenn man dann anruft, dass man eigentlich mit einem indonesischen Vietnamesen telefoniert, der an der Spree auf unserem Gartenmäuerchen sitzt, Berliner Kindl säuft und den Service macht.
Genau.
Das kann schon sein. Ja.
Aber wir haben noch eine Nachbarin, die so mit.
Wir haben so viele Nachbarn. Heißt die auch Sebastian?
Nee, die heißt Sebastian.
Okay.
Die hat auch so einen modernen Job, dabei denkt man das gar nicht. Ne? Die ist, ich schätze die ja so auf Mitte 50,
aber. Ich noch nicht. Du meinst genau. Die Influencerin.
Genau. Ja. Das ist auch ganz lustig, die ist eigentlich auch immer zu Hause.
Also ich glaube,
ich kann
das
sagen, weil ich bin auch immer zu Hause.
Ich glaube, die hat wegen Reichtum geschlossen. Die muss nicht mehr arbeiten. So
ja, aber sie hält ihren Reichtum, glaube ich, als Influencerin aufrecht. Und,
glaubst du, ja?
Ja, ich denke schon.
Okay.
Und
die ist nett, die winkt immer fröhlich. Nett, ja.
Und die positioniert dann immer erstmal, bevor sie ihre Aufnahmen macht, auf dem Balkon, vor dem Balkon.
Hinter
ihre Deko ordentlich. Mhm. Und die, im Winter war es dann vor allem die Weihnachtsdeko. Und jetzt Kerzen. Ist die Hortensien, die sie dann wirklich, wirklich tolle Hortensien.
Ja, sie sieht gut aus, ja.
Neidisch drauf. Und dann schaltet sie ihr Ringlicht an und dann.
Ja, Influencer-Ringlicht.
Und dann nimmt sie auf.
Und dann nimmt sie auch.
Ich weiß auch nicht, wo sie
ist. Ja, das ärgert mich auch.
Was sie eigentlich.
Ich habe schon mal versucht, die zu finden, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich würde gerne wissen, was die eigentlich.
Ja, mit was willst du denn da auch suchen? Welchen Begriffen?
Ja, mit Ort. Also quasi, dass ich habe versucht, dann auf den diversen Social Media Kanälen, ob quasi was mit der Lokalität, wo wir sind, halt was gefunden werden kann. Ich will jetzt die Adresse nicht sagen, deswegen. Mhm. Ob quasi die Straße oder das Gebiet dort halt, aber. Ja. Da ist zu viel los, das klappt nicht. Also ich hab nichts gefunden.
Aber die fühlen sich auf jeden Fall auch sehr wohl hier. Im Gegensatz zu den Nachbarn, die da drunter gewohnt haben.
Die jetzt weggezogen sind, aber ihre Bude für 45% Mehrwert innerhalb von 2 Jahren verkauft haben.
Halleluja. So. Auf jeden Fall, die haben sich mit dem Friedrichshainer Kreuzberger Treptower Lebensgefühl nicht
das
so.
Das war schon geil. Die ziehen zwischen Friedrichshain und Kreuzberg und haben, glaube ich, irgendwie nach 3 Wochen zu mir gesagt, findest du das auch nervig, dass hier nachts so viele Leute hin und her laufen? Ich sage,
hier sind ja so, mindestens 3 Clubs in der Nähe.
Ist ja so, wenn du sich auf die Autobahn stellst und sagst, findest du nicht auch blöd, dass hier so viele Autos vorbeifahren? Also habe ich gesagt, hallo?
Ja.
Was
ja,
wollt ihr Fall, denn?
Genau, also ich glaube, die gute Frau.
Aber das ist ja das, was ich genieße eigentlich da, wo wir wohnen.
Ja, die gute Frau ist, glaube ich, ein Dreivierteljahr lang fast nicht aus dem Wohnzimmer in den Garten getreten.
Also da hatte ich auch schon fast Sorge, also im Sinne von, der geht's nicht gut.
Ja.
So ernsthaft nicht gut, ne?
Und die war eigentlich so immer ganz freundlich, wenn man mit ihr Kontakt
hatte. Hieß die ja nicht Sebastian?
Nee, die hieß auch Sebastian.
Ah, okay.
So, ja.
Okay,
okay. Und ja, die haben dann, glaube ich, einfach irgendwann panikartig die Flucht ergriffen und sind jetzt in einem Münchner Speckgürtel.
Also Richtung so. Wald, Alpen, also da sind sie jetzt richtiger. Da laufen, ja, glaube ich, nicht so viele Leute mit, ja, Party-Leute.
Also ich glaube, hier gibt es da auch in Bayern.
Ja, ja, aber die laufen, glaube ich, nicht da vorbei, wo die jetzt sitzen. Mhm. Ja. Und deswegen alles richtig gemacht.
Ja.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, mit was für einem Gewinn die ihre Kackbude verkauft haben.
Jetzt gucken wir mal, wer da neu einzieht.
Haben wir ja schon gesehen, sieht irgendwie komisch aus. Sieht irgendwie aus wie Coworking Space. Mit Bett vor allen Dingen, das ist das Komische.
Aber das ist nicht zum Arbeiten, das Bett.
Nein.
Das wäre aber echt verdächtig.
Ja, 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 ja. Hast du eigentlich auch Sorge, dass unser Gras jetzt verreckt die Tage, wo wir jetzt hier in Nürnberg sind?
Ja, ich glaube, wir müssen.
Wolltest du nicht den Sebastian fragen, ob er.
Nee, den anderen Sebastian.
Ob der mal auf den Knopf drückt und das Wasser
löscht? Ja, den Dübel Sebastian oder den Boot Sebastian?
Das ist mir egal. Das geht so nicht. Auf jeden Fall glaube ich, wenn wir den Rasen jetzt nicht ordentlich bewässern, dann werden wir ein Problem kriegen. Sonst, weil dadurch, dass wir da nicht so wahnsinnig viel Erde unter uns haben, habe ich ernsthaft die Befürchtung, dass uns der komplett austrocknet. Da werden wir was tun müssen.
Mhm. Alle anderen haben ja auch schon eine Bewässerungsanlage.
Ja, wir haben es zu teuer. Ja. Ich finde das echt teuer. Und wenn man sich, also klar kotzt mich das an, die Bewässerung. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich wollte gar keinen Garten. Aber jetzt haben wir halt einen. Und,
eigentlich wässern wir den Garten für den Hund, ne? Wenn man ehrlich ist.
Ja, genau.
Ja. Und, aber Erdbeeren gibt es dieses Jahr auch schon gut.
War noch lecker. Und jetzt haben wir ja schon diesen Rasenroboter. Das ist ja das Mindeste, dass man nicht mehr noch Rasen mähen muss.
Edgar, er macht einen hervorragenden Dienst.
Und das Bewässern, da bin ich einfach geizig, weil wir haben jetzt mal ausrechnen lassen, es kostet irgendwie 2.500 Euro oder so, die ganze Chose. Und dann denke ich mir halt, ich meine, ich muss diese Dinge aufstellen, das nervt. Aber in 15 Minuten ist es auch erledigt. Und dann muss ich ja nur den Wasserhahn anmachen. Mehr mache ich ja auch nicht. Und für 15 Minuten jeden zweiten, dritten Tag zwischen Juni und September versus 2.500 Euro, ist ja halt einfach viel Geld. Wobei, was machen wir eigentlich im August? Das ist mir richtig lang weg.
Das Problem ist aber eigentlich ja nicht, dass wenn wir da sind, das dann einfach zu machen. Das Problem ist, dass wir dann irgendwann mal nicht da sind.
Und jetzt ist ja der Sebastian nicht mehr da, der uns ja geholfen hat letztes Jahr.
Dann müssen wir einen anderen Sebastian
finden. Ach du Scheiße. Weil wir sind im August echt länger weg, ne? Hm. Da wollen wir ja Richtung Italien fahren. Da werden wir übrigens, liebe Leute, keine Sorge, aus Italien unseren Podcast hochladen.
Da gibt es auch schon Ideen für Interviews.
Ja, das weißt du noch gar nicht, das klappt nicht.
Ah, ja,
die haben da zu, die haben da Urlaub oder so. Also das ist irgendwie ein Problem. Ja, also ich bin da noch dran, aber
die
ich glaube,
bleiben zu Hause und wässern ihre Gärten.
Also irgendwie klappt das nicht. Irgendwas stimmt da nicht, aber ich habe da die Befürchtung, dass derjenige, den wir da im Auge haben, nicht da ist. Ich bin noch nicht ganz durch, aber sieht nicht gut aus.
Okay.
Schade, 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 schade. Ja, okay. So, wir sind aber jetzt ganz schön lang in dem Podcast heute. Das heißt, alle liebe Leute, die eigentlich uns, die nicht genug von uns kriegen, die haben heute eine ganze Menge bekommen. Und deswegen würde ich auch sagen, gehen wir jetzt ganz zielstrebig zum Ende und verabschieden uns langsam. Hast du noch irgendwas, Monique? Willst du irgendwas noch erzählen?
Nein, alle Geschichten ausgepackt.